Einen schönen Nachmittag, herzlich willkommen bei Emotional Hashtag DWS, einer Veranstaltung des Dachverbands Wiener Sozialeinrichtungen gemeinsam mit Georg Psoter. Wir haben im Intro das heurigen Lied Das Glück ist ein Vogel gehört, unser Motto von heute Glück. Das Glück ist ein Vogel, gar lieb, aber scheu. Es lasst sie schwer fangen, aber fortgeflogen ist gleich. Das Herz ist der Käfig und schaust nicht dazu, so hast du auf einmal kein Glück und keine Ruhe.
Das Glück ist ein Vogel ist ein altes Wiener Heurigenlied. In unserem Intro haben wir es heute dargeboten gehört von Erwin Steinhauer. Ja, es gibt viele verschiedene Varianten dieses Lieds, genauso wie es auch so viele verschiedene Varianten des Glücks gibt. Und darf Sie nochmal herzlich willkommen heißen zu Emotional Hashtag DWS. Wir haben heute nach Stigma, Einsamkeit, Angst und Seele das Thema Glück. Und in unserer Reihe werden wir uns heute einmal mehr in einem gemeinsamen Gespräch mit unserem Experten, mit unserem Gast Georg Psoter dazu unterhalten. Vielleicht ganz kurz zur Reihe Emotional Hashtag DWS. Es ist eine Gesprächsreihe, also ich werde heute mit Georg Psoter über Glück sprechen. Sie haben aber die Möglichkeit, die eine oder andere Frage oder den einen oder anderen Beitrag in den Chat hineinzuschreiben. Wir greifen das auch sehr, sehr gerne in unserem Gespräch auf. Der Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen, den meisten von Ihnen ist er bekannt. Die, die ihn nicht so gut kennen, vielleicht ganz kurz, in welchem Bereich der Wiener Sozialwirtschaft arbeiten wir? Wir sind tätig im Bereich der Pflege, mobil und stationär, im Bereich der Wiener Flüchtlingshilfe, der Behindertenhilfe und natürlich auch der Wiener Wohnungslosenhilfe. Und unsere Aufgabe ist es, in den Feldern Inhalt, Netzwerk und Qualität zu arbeiten und hier einfach einen Beitrag dafür zu leisten, dass die Wiener Sozialwirtschaft für diesen sozialen Zusammenhalt und für dieses gute soziale Gefüge in unserer Stadt auch sorgt und Verantwortung trägt. Ja, die Erfüllung von den menschlichen Wünschen und dem Streben, das ist Glück. Es ist ein sehr vielseitiger, ein sehr vielschichtiger Begriff und ich werde heute gemeinsam mit Georg Psoter dieses Vogelglück gemeinsam beleuchten. Georg Psoter ist geboren 1958, er ist Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, er ist der Chefarzt des psychosozialen Dienstes in Wien. Gerade jetzt auch in der Pandemie, im Krisenstab der Stadt, ein ganz, ganz wichtiger Mann, wenn es darum geht, auch auf die psychosoziale Lage in unserer Stadt gut hinzuschauen und hier auch Bewältigungsstrategien, Beratung, Begleitung anzubieten, hier in einer sehr, sehr verantwortungsvollen Tätigkeit gerade jetzt während Covid-19. Bis vor kurzem war er der Präsident von Promente, vielen sicher auch bekannt, und er ist der Past Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Und wie wichtig es ist, dass wir hier auch in unserer Gesellschaft weitere Akzente setzen, auf das ist heute auch Rudi Anschober, der scheidende Gesundheitsminister, noch einmal eingegangen und hat gerade diesem Thema noch einmal eine besondere Priorität gesetzt. Und ich glaube, an dieser Stelle können wir auch noch einmal alle Danke an Rudi Anschober sagen für die 15 Monate Krisenmanagement und auch noch einmal den Hut vor ihn ziehen, vor diesem menschlichen Umgang mit seiner Entscheidung. Und ich glaube, können Ihnen an dieser Stelle auch nur alles Gute und viel Glück wünschen. Ja, ich danke dir, lieber Georg Psoter, für deine Bereitschaft, auch heute in Emotional DWS mit uns zu sprechen. Es ist auch der Grund, warum wir uns diesem Thema angenommen haben, weil es uns eben auch darum geht, gerade was die psychosoziale Lage unserer Stadt betrifft, hier Themen aufzugreifen und Themen so aufzugreifen, dass sie in die Arbeit unserer Mitglieder einzahlt. unserer fast 100 Mitglieder, die in der Wiener Sozialwirtschaft tätig sind und gerade jetzt auch in einer sehr herausfordernden Tätigkeit sich befinden und einen großen Beitrag dazu geleistet haben und nach wie vor leisten, dass wir diese Pandemie gut bewältigen können. Einleitend möchte ich vielleicht sagen, was hat uns bewogen, wenn wir von Stigma und Angst und all diesen Gefühlen, den Emotionen reden, auch noch das Glück anzusprechen. Ich glaube, ein bisschen war es so, dass Georg Psoter und ich uns gedacht haben, wir setzen das Glück zum Abschluss dieser Reihe Emotional Hashtag DWS. Und wie wir das gemeinsam geplant haben, sind wir auch davon ausgegangen, dass wir schon das Glück haben, dass wir diese Pandemie bewältigt haben. Nun, das ist leider nicht so. Wir haben uns aber entschieden, dass wir trotzdem beim Glück bleiben, weil das Glück ja bekanntlich ein Vogel ist und in jeder Kultur und in jeder Zeit beschäftigen sich Menschen mit den Fragen des Glücks und wie man Glück denn erreichen kann. Früher waren es sehr stark die Philosophinnen und Philosophen. Wir sind heute zum Teil mit einem Überangebot an Glücksratgebern konfrontiert. Und es gibt eine Lücke zwischen diesen oft auch stark vereinfachenden Glücksratgebern auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch oft diesen sehr schwer verständlichen wissenschaftlichen Fachartikeln auf der anderen Seite. Das hinterlässt uns doch alle miteinander auch oft ratlos. Gleichzeitig wissen wir aber gerade in der Sozialwirtschaft, in der Pflege, in der Betreuung, in der Begleitung, wie essentiell natürlich Glück ist. Und so viele Ratgeber es auch geben mag, so viele Lieder, so viele Sprüche, so viele Weisheiten, wie es gibt. Eine davon lautet, wie wir alle wissen, Geld alleine macht nicht glücklich. Und das ist auch ein Aspekt, den wir uns gemeinsam anschauen wollen, nämlich tatsächlich hat Glück sehr lange Zeit, ein Schattendasein in der ökonomischen Forschung gehabt, aber eigentlich so in den letzten Jahren hat sich das geändert und aus den neuen Erkenntnissen zu wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, aber auch außerwirtschaftlichen Bestimmungsgründen des Glücks wurden zunehmend auch Empfehlungen abgeleitet für die Wirtschaftspolitik, die das persönliche und das gesellschaftliche Glück immer mehr auch berücksichtigt. Und wie intensiv man sich damit auseinandersetzt, das zeigen natürlich auch ganz, ganz viele Studien. Ich möchte aber jetzt gar nicht zu viele zitieren. Ich habe nur eine sehr spannend gefunden, nämlich das Time Magazine hat eine Befragung durchgeführt, was im Leben das größte Glück beschert. Und die Ergebnisse habe ich sehr spannend gefunden, nämlich über die Hälfte der Befragten hat angegeben, die eigenen Kinder oder auch die Enkeln, die Familie. 11% nannten Religion und immerhin 9% ihre Partnerin oder ihren Partner. Also wir sehen, was man auf jeden Fall hier zusammenfassen kann, Glück ist ein sehr soziales Gefühl. Auf das Phänomen mit der Partnerin komme ich dann auch noch einmal oder mit dem Partner. Ja, jetzt einmal die perfekte Überleitung zu uns hierher im Dachverband. Ich habe schon gesagt, die ganze Reihe setzt sich deshalb mit diesen Themen, diesen essentiellen psychosozialen Themen auch auseinander, weil es eben darum geht, in der Sozialwirtschaft aufzuzeigen, wie nachhaltig es ist, wenn Klientinnen und Klienten ein gutes Wohlbefinden haben. Und es geht uns auch darum, dass wir einen Überblick geben wollen in diesem Dickicht der Lebenszufriedenheitsforschung, auch auf dieses Faktenbasierte zu schauen, faktenbasierte Antworten zu geben, wenn wir uns gemeinsam jetzt auf die Suche nach dem Glück begeben. Lieber Georg, ich habe meine erste Frage vorbereitet in Bezug auf etwas, das ich in der Recherche gefunden habe, nämlich in Bezug auf Bruttonationalglück. Ich bin in meiner Recherche gestoßen auf eine Resolution, die Resolution 65309, wo die Generalversammlung der Vereinten Nationen ihre Teilnehmerländer gebeten hat, einmal das Glück ihrer Bevölkerung einzuschätzen. Und das Ziel war natürlich, die Daten dann für die Politik der Vereinten Nationen auch zu nutzen, auch ihre Politik besser ausrichten zu können. Und in dieser Debatte damals ist man drauf gekommen, dass Bhutan das einzige Land der Welt ist, welches ein sogenanntes Bruttonationalglück anstelle des Bruttoinlandsproduktes als hauptsächlichen Entwicklungsindikator nutzt. Wenn man sich jetzt fragt, okay, wo liegt denn Österreich jetzt in diesem Bruttonationalglück? Da belegen wir immerhin die 9. Stelle. Wird wohl auch sehr viel damit zu tun haben, dass wir eine sehr hohe Lebensqualität haben in unserer Gesellschaft. Wien ist ja sehr stolz auch auf unsere Lebensqualität. Kritikerinnen meinen oft sozusagen, eigentlich ist das mehr ein Nachhaltigkeitsreport als ein Glücksreport. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, wie ich das gelesen habe, ist: Was meinst du, kann man Glück messen?
Ja, liebe Sandra, zuerst einmal vielen Dank für die Einladung, mit dir wieder zu einem Emotional Hashtag sprechen zu dürfen, mit dir gemeinsam diesen gestalten zu dürfen. Begrüße auch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr herzlich und würde jetzt einmal sagen, ich glaube nicht, dass man das tatsächliche individuelle Glück mit diesem Wertmaßstab messen kann. Ja? Ich habe auch versucht, das ein bisschen zu recherchieren, was das denn für eine Bewertungsskala sozusagen ist. Das ist mir nur sehr bedingt gelungen, das gilt als hochkomplex und es ist ein Konstrukt letztlich. Wobei dieses Wort des Brutto-Nationalglücks sozusagen, das ist ein Begriff, der auch das ist, das war nicht ein Grundwissen von mir, das muss ich schon gestehen. Ja. Das war offenbar ein Begriff, der einem bhutanischen König aus dem vorigen Jahrhundert zufällig über die Lippen kam oder mehr oder weniger, vielleicht auch nicht zufällig, weil er nach dem Bruttonationalprodukt gefragt wurde und gesagt hat, es ist ihm das Bruttonationalglück seines Volkes wichtiger. In diesem Happiness-Index, in dem auch jede Menge Aspekte von Wohlstand und so weiter einfließen, von sozialer Absicherung, von Demokratie, Verständnis und all diesen Dingen, in diesem Index sind wir an der genannten Stelle von dir, aber ja, und es sind für mich auffällig Länder wie Schweiz, wie Island, auch Finnland ist immer weit vorne, Dänemark auch immer wieder. Für Dänemark wird das, was ich jetzt sage, nur eingeschränkt. Aber für mich schon auffällig, dass das zum einen Länder sind, die diese Nachhaltigkeitsaspekte in mehrerlei Hinsicht ja, diesen entsprechen, aber zum anderen auch Länder, die vielleicht nicht so sehr in den Wirren des Zweiten und zum Teil auch des Ersten Weltkriegs waren und auch in den ganzen Katastrophen, die mit dieser Zeit verbunden waren, nicht in diesem Ausmaß vielleicht. Ja. Schweiz ganz sicher nicht. Ja, also, dass das eine Methodik ist, um ein individuelles Glück zu messen, bezweifle ich eher. Aber dass es eine Methodik ist, um Lebenszufriedenheitsfaktoren in Summe darzustellen, das könnte schon sein.
Wir sind ja eigentlich alle ständig auf der Suche nach dem Glück. Und wenn wir es dann einmal tatsächlich gefunden haben oder finden, dann sind wir oft trotzdem noch lange nicht wirklich damit zufrieden. Wir wollen dieses Gefühl dann immer und immer wieder erleben. Warum ist das so? Sind wir für ein dauerhaftes Glück nicht gemacht?
Wir sind für ein dauerhaftes Superglücklichsein. Dafür sind wir im Grunde nicht gemacht. Das entspricht auch nicht ganz unserer Physiologie. Ja, das entspricht nicht ganz den grundsätzlichen Bedingungen unseres Seins. Aber bevor ich jetzt auf naturwissenschaftliche Aspekte komme, auch philosophisch betrachtet, ja, wenn Glück wird dann besonderes Glück oder wird eben was Besonderes, ein besonderes Wohlgefühl, ein besonders schönes Gefühl, ein besonders schönes Sein, wenn es etwas Besonderes ist. Die Voraussetzung ist, dass es etwas Besonderes ist. Und etwas, was dauernd ist und ununterbrochen ist, ist nicht besonders. Man findet das bis zu einem gewissen Grad auch auf physiologischer Ebene, weil das, was Glück auslöst, nicht, oder das, was Glück in unserem letztlich Gehirn primär einmal sozusagen formuliert, nicht ununterbrochen feuern kann. Diese Nervenzellen können nicht permanent feuern. Das erschöpft sich. Ja? Und insofern kann man schon sagen, dass wir fürs dauerhafte Glück nicht so wirklich gemacht sind. Vielleicht für eine dauerhafte und für ein konstanteres Gefühl des großen Wohlbefindens wird eher die Zufriedenheit sein. Und oft geht es vielleicht auch eher um den Begriff.
Wenn man dem Glück auf die Spur kommen möchte, dann ist ja auch oft die Frage, kann man es auch lernen, selbstbestimmt glücklich zu sein? Gibt es sowas wie eine Glücksfähigkeit? Kann ich mich selbst glücksfähig machen?
Mir sind jetzt zwar nicht definitive Arbeiten dazu bekannt, dass das jetzt sozusagen ein selbstgestaltender Prozess ist, weil mit der Messbarkeit ist das, wie gesagt, auch eine relative Geschichte. Aber was sicher der Fall ist und wofür es auch durchaus Belege gibt, ist, dass wenn wir erlernen, uns häufig angenehme Situationen zu bereiten, ja, Dinge, die uns Freude machen, und zwar viele, ja, also viele kleinere, wenn uns das gelingt, dann ist das etwas, ohne dass es uns sozusagen in eine Abhängigkeit treibt, also schöne Dinge bemerken und daraus eine große Zufriedenheit und Innigkeit gewinnen und das immer wieder sozusagen erkennen können und spüren können. Ja, wenn uns das gelingt, dann ist es etwas, was unsere Fähigkeit zu einer großen Lebenszufriedenheit zumindest vergrößert. Bis zu einem gewissen Grad zu einer Glücksfähigkeit auch. Sie alle, du merkst schon, dass ich Glücksgefühlen einen sehr besonderen Aspekt gebe, ja, und nicht einen alltäglichen jetzt, ja. Sich freuen ist wunderbar, ja, und eine verdichtete Freude, die vielleicht auch noch ein Stück weit unerwartet ist, das würde ich dann auch als großes Glücksgefühl betrachten. Die Erlernbarkeit ist eine relative, aber ganz sicher geht glücklich sich entwickeln können, weil das auch in deiner Frage enthalten ist mit dem Wort selbstbestimmt. Das wird schon selbstbestimmt sein müssen, weil es eine so individuelle Situation ist. Also man kann nur selber das finden, was einen glücklich macht.
Es gibt ja auch, wenn man glücklich ist, immer wiederum auch Neid, mit dem man dann konfrontiert ist. Und ich habe mir das angesehen in der Literaturwissenschaft. Da hat der Peter J. Brenner, ein Literaturwissenschaftler, eben angemerkt, dass es eigentlich keine große Literatur gibt, wo nicht dem Glück das Unglück folgt. Ja? Das ist sozusagen der Stoff, aus dem alle großen Romane des 18. und 19. Jahrhunderts sind. Und Glück, gerade auch in der literarischen Darstellung zum Beispiel oder auch in der Inszenierung, geht immer auch von dem notwendigen Unglück aus, das es sozusagen dazu braucht. Und die Glücksforschung wiederum, die vertritt die Ansicht, dass es so etwas wie ein spezifisches Glücksverachten auch gibt. Und deswegen komme ich auch auf dieses Thema mit dem Neid und auch auf dieses Thema mit dem selbstbestimmten Glück suchen, weil sich ja auch mir die Frage stellt, gibt es auch sowas wie die Scham vor dem Glück?
Vielleicht zuerst nur zu den Romanen des 18. und 19. Jahrhunderts oder überhaupt zu Romanen und zu der Dialektik zwischen Glück und Unglück. Ja? Das ist ja zum anderen ist das natürlich der Spannungsbogen schlechthin. Weil er ja in der Dialektik an sich besteht, der Spannungsbogen. Das große Glück wird ja dadurch erst ein großes Glück, dass es vorher eben nicht so eine großartig tolle, feine, angenehme Situation war. Und wenn in einem Roman dieser Spannungsbogen gehalten werden muss, ist das, finde ich, sehr, sehr naheliegend. Ja. Abgesehen davon ist das 19. Jahrhundert noch dazu das Zeitalter der Romantik. Also da spielt das sicher eine Rolle, wo auch stark melancholische Gefühle sehr en vogue waren und dergleichen. Mit der Scham vor dem Glück, Tue ich mehr, ich weiß, dass das in der Glücksforschung ein Thema ist. Ich persönlich tue mir damit recht schwer, weil Scham eigentlich ja eines der Grundgefühle des Menschen ist. Und Scham vielleicht tatsächlich bestehen kann, wenn man Sorge hat, dass zu viel Neid ist, ein soziales Gefühl. Scham ist ein soziales Gefühl. Und die Sorge zu haben, dass besonders darstellen und zur Schau tragen, besonders großen Lebensglücks, auch noch Neid auslösen könnte und dann sozial schwierige Situationen oder ungünstige Situationen. Das kann ich schon verstehen. Ja? Aber an sich würde ich schon davon ausgehen, dass wir uns alle darauf freuen, glücklich zu sein und es letztlich auch anstreben und dass das das Schämen überwiegt.
Wenn wir jetzt vorher von der Dialektik gesprochen haben, noch einmal hin zur Literatur und zur Sprache. Du selbst hast jetzt in dem Gespräch schon mehrfach jetzt gesagt, okay, wer bestimmt jetzt, was jetzt Glück ist? Wie definiert man Glück? Was bezeichnet es auch wirklich? Und ist das eine nicht mehr die Zufriedenheit oder das andere nicht mehr das Wohlbefinden? Unsere Sprache hat dafür, nicht nur in der Literatur, schon mehrere Möglichkeiten, glücklich sein zu beschreiben. Andere Sprachen, wie zum Beispiel das Englische, hat aber auch wirklich mehrere Wörter auch dafür, mehrere Worte dafür. Wie siehst du das?
Ja, das ist im Deutsch schon einiges schwieriger. Ja? Tatsächlich haben wir dieses Wort Glück und im Englischen, ich kann es nicht sagen, woher es kommt. Ich kann es nicht begründen, ich kann keine Ursache jetzt dafür anführen. Aber Tatsache ist, dass es im Englischen das Wort Happiness gibt, to be happy. Es gibt aber auch das Wort to have luck, to be lucky. Es gibt auch das to have fortune, ja, fortune. Ja. Also es sind unterschiedliche Ausdrucksformen. Im Wienerischen, wenn jemand ein unerwartetes, glückliches Ergebnis hat, das jetzt gar nicht so zu erwarten war, oder also, wenn es unerwartet war, war es nicht zu erwarten, aber was wirklich als Glück, als besondere Gunst des Schicksals, das würde ich im Wienerischen zum Beispiel als Masel bezeichnen, als Maseldorf sozusagen, ein Masel halt haben, ja, aber im Englischen sind das wirklich sehr unterschiedliche Begriffe und das finde ich schon bemerkenswert, darüber nachzudenken, welche Form von Glück meint man denn mit dem Hauptwort? Glücklich zu sein, gibt es dann ja auch sozusagen mehrere Varianten im Englischen.
Schauen wir mal auf die Entwicklung von uns. Baby- und Kleinkindalter, da wird doch auch bereits der Grundstein gelegt für unsere psychische Gesundheit. Lernt man da schon Glück zu fühlen, beziehungsweise können wir noch glücklich im Leben werden, wenn wir das zu dem Zeitpunkt nicht schon mitbekommen haben?
Zum ersten Teil einer Frage, lernen wir es da in dieser Zeit zu fühlen? Also das Lernen ist ja ein Erleben. Erleben wir, fühlen wir Glück als Baby und als Kleinkind? Ja, wir erleben das, wir fühlen das. Das ist schon auch in sehr frühen Lebensentwicklungsphasen oder in der ganz frühen Lebensentwicklungsphase möglich. Wobei auch hier ist das Wort, also ein ganz besonders großes Wohlgefühl zu haben. Und dieses Urvertrauen, diese Ursicherheit ist ohne Zweifel etwas, was in dieser Zeit angelegt wird und was die primäre Grundlage, den Grundstock bildet. Auf deine Frage, ist es möglich, dass wir das später nachholen können? Letztlich, dass wir es im Laufe des weiteren Lebens lernen können, ja? Wenn wir es nicht schon ganz früh mitbekommen haben. Ist meine Antwort, ja, das ist möglich, ja, aber das kann auch große Schwierigkeiten bereiten.
In der Stadt haben wir ja sehr breit angelegte soziale Angebote und haben natürlich auch zum Beispiel die Möglichkeit von Pflegeeltern, auch von Krisenpflegeeltern, die hier Verantwortung übernehmen und auch eine hohe soziale Verantwortung im Dienste der Stadt übernehmen, um eben vielleicht Kinder, gerade auch Kleinkinder in so einer Situation so weit zu begleiten. Das ist ja auch ein großes Geschenk, dass diese Menschen da bereit sind zu geben, um eben das zu ermöglichen. Jetzt ist doch die Frage, wenn wir nicht alle miteinander dann irgendwann einmal auf der Couch landen wollen, ja, dann muss man ja auch lernen, Glück annehmen zu können, indem man wahrscheinlich auch lernt, sich selbst anzunehmen und herauszufinden, was macht mich persönlich eigentlich glücklich. Und das ist, wie du heute auch schon einmal angesprochen hast, ja total individuell. Also es gibt da so viele verschiedene Formen, Glück zu empfinden, so viele unterschiedliche Dinge, die einen Glück machen. Man kann sagen, Glück ist doch etwas sehr, sehr Wandelbares. Und weil wir ja alle anders ticken, empfinden wir alle anders Glück. Und die Frage, die ich habe, ist, wovon hängt das ab, dass das so individuell ist?
Dass das dann im weiteren Lebensverlauf sehr individuelle Varianten nimmt, hat natürlich auch damit zu tun, dass man überhaupt die Gelegenheit haben muss, zu so einer Situation zu kommen. Das ist ja in hohem Ausmaß unterschiedlich. Ich sage jetzt einmal, wenn jemand beim Schwimmen im Meer oder beim Schnorcheln im Meer bei bestimmten Situationen besondere Freude empfindet, die man jetzt schon als Glücksgefühl durchgehen lassen, sagen wir mal so, ist es davon abhängig, ob er einen Zugang zum Meer hat. Ja? Also natürlich hat das ganz viel mit unterschiedlichen Zugängen zu tun. Aber in der frühen Prägung geht es eigentlich, es gibt auch einen gewissen genetischen Anteil, das gibt es in der Zwillingsforschung sehr wohl, aber es gibt vor allem einen sozial erlernbaren Anteil. Ja? Und das ist der wahrscheinlich wesentlichere und das ist jener Teil, den wir in Beziehungen erleben und in Beziehungen sozusagen auch in der Rückkopplungswirkung, wie wir als Kleinkinder oder als Babys sozusagen auch selbst beziehungsgestaltend sind, in dieser Interaktion. Und da würde ich jetzt sagen, so wie du das jetzt eingeleitet hast mit Pflegeeltern und so weiter, da ist unglaublich viel möglich. Da ist schlicht und einfach unglaublich viel möglich. Welche Form von Betätigung, welche Form von exakter Interaktion im Detail einem Menschen dann später so große Freude bereitet, das kann schon sehr unterschiedlich sein. Aber die Grundlinien oder die Grundsäulen sind immer wieder soziale Beziehungen, ein Gefühl der Kohärenz, dass ich mich wirklich gut auskenne, dass das für mich wirklich passt und auch ein Gefühl der Selbstwirksamkeit. Das sind immer Grundsäulen. Es sind Grundsäulen der Resilienz, aber es sind auch Grundsäulen dafür, sich sehr wohlfühlen zu können. Und die individuellen Unterschiede, was das dann im Spezifischen ausmacht, dass es so ist, die sind halt so unterschiedlich, wie Menschen sind.
Wir haben einige Mitglieder, die in einem Feld arbeiten, das besonders herausfordernd ist, nämlich im Bereich von Hospiz und Palliativcare. Und wir hatten letzte Woche dazu erst ein Gespräch mit den Mitgliedern, die HPC, also Hospiz und Palliativcare Arbeit leisten für Kinder und Jugendliche und auch junge Erwachsene. Also dieses Transitionsthema ist da eh auch nach wie vor noch eines, das uns sehr beschäftigt. Aber auf das will ich jetzt gar nicht hin. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass es so unfassbar schön ist, wie viel Glück es auch in dieser Arbeit gibt und wie es auf der einen Seite die Menschen, die diese Arbeit leisten, glücklich macht und wie es aber auch auf der anderen Seite wiederum doch gut gelingen kann, hier auch wirklich das Glück immer mit hereinzuholen. Im größten Leid, über diese Dialektik haben wir ja schon gesprochen. Das ist natürlich eine sehr herausfordernde Tätigkeit, ja. Aber ich denke mir, oft kommen genau in diesen Lebenssituationen so Themen wie das Glück ein Stück weit zu kurz, weil man vielleicht auch oft dann, wenn man selbst in der Situation ist, anzweifelt, dass es überhaupt auch in so einer Situation Glücksmomente geben kann. Das ist sehr herausfordernd für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege und in der Betreuung, nicht jetzt nur im Hospiz- und Palliativbereich. Wir erleben ja momentan in dieser Krise sehr viele dieser Situationen. Was kannst du da unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch vielleicht raten, um sie da gut zu stärken? Oder was können sie tun, um sich da auch gut zu stärken und das Glück auch da immer wiederum reinzuholen und dem Glück Platz zu machen?
Das ist eine sehr schwierige Frage, Sandra. Das ist eine tatsächlich sehr schwierige Frage. Ich denke jetzt beispielsweise gerade an Intensiv, vielleicht zum Beispiel an Krankenschwestern oder Krankenpfleger, die im Intensivbereich mit Covid-Patienten arbeiten und dergleichen. Und die aktuelle Situation ist die, dass die zum Teil wirklich auch damit in große Schwierigkeiten kommen, dass sie halt auch viele nicht überleben sehen. Ja, also das ist schon, und darunter auch Jüngere und dergleichen. Also es ist schon eine wirklich große, spezifische Herausforderung. Aber ich will es einmal so beantworten. Also ich habe über 10 Jahre für die Caritas Soziales Konsiliardiensttätigkeit gemacht. Ich war Konsiliararzt für die Caritas Soziales im Bereich Hospiz und habe da auch meine Erfahrung gemacht, sei es mit den betroffenen Menschen unmittelbar, sei es auch mit den Teams. Die Aussage, die ich mir getraue zu tätigen, ist die, dass es da einfach bestimmte Momente geben kann. Und insofern stimmt es einfach, dass Glücksmomente auch in diesem Bereich möglich sind, wo es zu einer Art Schwingen, gemeinsamen Schwingen, ich sage jetzt der Spiegelneuronen des betroffenen Menschen und einem selber oder einem anderen Teammitglied und einem selber kommen kann. Das kann schön berührend sein, vor allem wenn es günstige Verläufe, wie die jetzt da immer sein mögen, nimmt. Aber der Rat, den ich da allen geben kann, ist, dass das ein Thema sein darf in den Teams. Ja, dass das ein Thema nicht nur sein darf, sondern dass es auch sein soll, ein Thema in den Teams, dass es etwas ist, was in einer Supervision auch besprochen werden kann, aber auch in einer Intervision. Die Intervision heute dafür was ganz was Wichtiges. Und wenn, also es geht um Solidarität, es geht um dieses Gefühl, nicht allein gelassen zu sein mit der Situation, jetzt weder der betroffene Patient noch der betroffene Mitarbeiter. Es geht auch hier um soziale Gefühle und darum, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und wirklich bestimmte vielleicht dann auch noch Organisationsformen zu finden. Eine der Möglichkeiten ist ein sogenanntes Buddy-System, dass jeder in einem Team für jemand anderen im Team zuständig ist, wenn es dem irgendwie schlecht geht und dass man sich aussprechen kann. Ja? Aber es geht auch darum, die Momente zu entdecken, wo etwas ist, das einem große Freude macht und was. Das Wort Glück ist für mich etwas, wie du schon gemerkt hast, vielleicht, was ich da nicht allzu sehr strapazieren möchte, weil ich es für ein besonderes Momentum halte, aber auch dieses besondere Momentum kann auch in diesen Bereichen sein und dann sollte man es nicht übersehen.
Danke. Kommen wir mal auf diesen wissenschaftlichen Teil zu sprechen. Wir reden von Herzschmerz, wir reden von Herzenswärme, wir reden von Herzensmenschen. Unsere Sprache, bei der wir heute ja auch schon waren, zeigt so, dass es in unserer Kultur oft das Herz ist, das so als das unangefochtene Zentrum der Gefühle gilt. Und wir wissen natürlich, dass unsere Emotionen in Wirklichkeit im Gehirn entstehen und dass dabei verschiedene Areale miteinander gut arbeiten müssen und zwar auf eine sehr komplexe Art und Weise zusammenarbeiten müssen, um eben dann Glücksgefühle entwickeln zu können. Kannst du uns erklären, wie das funktioniert mit diesem Belohnungsnetzwerk?
Das sind gleich mehrere Fragen. Vielleicht gleich zuerst noch zum Thema Herz. Es gibt tatsächlich ein Syndrom, das heißt Takotsubo, glaube ich. Es ist ein Syndrom des gebrochenen Herzens und das sieht tatsächlich aus wie ein Infarkt. Der ist in aller Regel aber gut ausgehend, also ohne Infarkt, nicht immer, aber in aller Regel ohne Infarkt ausgehend, ist ein wirklich massives Herzsyndrom, das meistens nach schweren emotionalen Belastungen auftritt. Ja, allerdings kann das auch etwas sein, was sogar nach Riesenfreude passiert. Aber üblicherweise sind es ganz schwere emotionale Belastungen. So, zu diesem System, das unsere Glücksgefühle, ich will nicht sagen steuert, aber auslöst. Letztlich ist es ein System, das im Mittelhirn, das ist ein älterer Hirnanteil, beginnt und von dort ins Stirnhirn sozusagen zieht die Bahnen. Und der Botenstoff, der da ausgeschüttet wird oder dessen Ausschüttung angeregt wird, ist Dopamin. Es ist nicht Serotonin, wie man immer wieder liest, das Glückshormon Und man kann es auch nicht mit Bananen oder Schokolade zu sich nehmen, aber wenn einem Schokolade schmeckt und man darf es essen und man vertraut, sei einem das herzlich vergönnt und tut einem sicher gut. Letztlich ist dieses Dopamin, dieser Botenstoff, ein Treibstoff unserer Glücksgefühle, die zwar ein Zentrum haben mit einem bestimmten Hirnnervenkern, von dem das ausgeht, aber die dann im Stirnhirnbereich nicht so nur an einer Stelle, sondern ein bisschen globaler empfunden werden. Und da leite ich gleich zu etwas über, dieses globalere Empfinden. Wenn man ein verliebtes Pärchen Hand in Hand spazieren sieht, dann sieht man recht viel Synergie. Man sieht unter Umständen sogar Synergie im Schritt. Die gehen auch im gleichen Tempo. Das ist alles sehr sozusagen im gleichen Rhythmus. Und dieses Phänomen, ja, hat sicher auch damit zu tun, dass das eben eine Übertragung der Spiegelneuronen ist, die eben dann durch Dopamin angestoßen für beide eben Glücksempfinden signalisieren. Auch eine so Art sozusagen Synchronisation der Nervenzellen in dieser Gegend. Ja. Also sozusagen, man freut sich wirklich miteinander. Ja, einstellen. Ja, Glück ist eines, oder Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. So in diesem Sinne.
Schön. Wenn jetzt diese offenbar sehr sensiblen Mechanismen aus dem Gleichgewicht fallen, wenn es da zu Störungen kommt, was passiert dann?
Das kommt darauf an, was die Störung ist, also was das störende Element ist. Suchtmittel, ganz besonders Kokain, auch Heroin, aber auch Nikotin, führen letztlich, ich formuliere es einmal so, zu einer Überreizung des Systems. Auch Alkohol natürlich. Alkohol ein bisschen indirekter, nicht so direkt, ja, aber letztlich mit demselben Effekt. Weil wenn diese Dopamin-Kicks, das gilt auch übrigens bis zu einem gewissen Grad für nichtstoffliche Süchte, nur bestimmte stoffliche Substanzen, wie die genannten, tun es ganz besonders. Wenn diese Dopamin-Kicks sozusagen überreizen und letztlich das System überanstrengen, dann kommt es entweder nicht mehr zu ausreichender Ausschüttung von Dopamin oder die Nervenzellen, die das empfangen sollten, sind nicht mehr empfindlich für Dopamin. Die brauchen schon solche Dosen Dopamin, dass sie auf kleinere Dosen nicht mehr reagieren. Und dann ist einiges an Schwierigkeit beisammen. Ja, dann ist das Auslösen von Glücksgefühlen ziemlich schwierig, außer durch Wiederholung des ungünstigen Mechanismus.
Ich möchte noch einmal auf dieses Depressive hinschauen. Ja? Es ist doch so, dass immer mehr Menschen an depressiven Störungen erkranken und dass so positive Eindrücke, Gefühle dann oft nicht mehr so intensiv wahrgenommen werden können oder längere Glücksgefühle auslösen können. Das ist so, und dass so negative Erlebnisse sich ganz stark aufs Gemüt sozusagen schlagen. Warum ist das so? Hat das damit zu tun, was du gerade beschrieben hast?
Nein, damit hat es nicht wirklich zu tun. Oder respektive bei denen, die davon betroffen sind, ja, die jetzt in so einer Sucht drinnen stecken, hat schon damit zu tun. Klar. Zum einen die ganz harten Daten, dass jetzt in unseren Breiten so viel mehr Menschen, und ich rede von vor Corona, dass jetzt so viele mehr Menschen depressiv wären als früher. Diese ganz harten Daten haben wir nicht, so wie man jetzt Depression als Erkrankung, als wirklich behandlungsbedürftige Erkrankung nimmt. Also diese Daten sind nicht so robust, dass das jetzt vor Corona so viel mehr gewesen wäre. Aber dieses Gefühl einer gewissen deprimierten Verstimmtheit oder dergleichen, das dürfte schon etwas sein, was letztlich mehr geworden ist in Summe. Das würde ich jetzt nie, also das kann man jetzt nicht aufs Dopamin zurückführen, sondern das hat einfach damit zu tun, dass es auch zum Teil um sehr hohe Erwartungen geht. Und wenn man unter Erwartungen drunter bleibt und diese Erwartungen sich nicht erfüllen, kann das ein ziemlich chronisches Gefühl der Unzufriedenheit bewirken, ja. Und das ist vielleicht etwas, was in der modernen Welt recht oft geschieht.
Du hast Suchterkrankung angesprochen. Es ist ja so, dass es oft zu einer sehr gefährlichen Verwechslung da kommt zwischen Glücksempfinden und Suchtbefriedigung. Warum gerät gerade eben bei Suchterkrankten das natürliche Glücksgefühl so aus dem Ruder?
Ja, zum einen ist es Substanz. Ja, das muss man schon dazu sagen. Also beispielsweise Kokain ist eine derartige Abkürzung für dieses ganze System und noch dazu in bestimmten Darreichungsformen unglaublich schnell im Gehirn. Also es ist unglaublich schnell an dieser Stelle. Ja. Also da hat es ein Stück weit schlicht und einfach auch mit der Substanz zu tun. Der zweite Aspekt ist der, dass es auch Menschen gibt, die tatsächlich in ihrem Belohnungssystem einfach auch eine irreguläre Schaltung sozusagen, eine nicht ganz so gut funktionierende Übertragungsweise haben. Das heißt, das kann auch ein bisschen angelegt sein bis zu einem gewissen Grad. Und die nächste Geschichte ist, was Menschen sozusagen erlernen, was sie brauchen an Reiz, damit das überhaupt möglich ist, solche Glücksgefühle zu empfinden. Das heißt, was brauchen Menschen an Reizausmaß, um überhaupt sozusagen dieses Dopamin, das da auftrifft, auf diese Stirnhirnzellen überhaupt spüren zu können. Ja? Und das ist natürlich auch wirklich sehr, sehr starker Lernfaktor.
Wir haben zum Beispiel in der Wiener Behindertenhilfe sehr intensiv mit unseren Organisationen gearbeitet, auch eben an dem Thema Suchterkrankungen im Bereich von Menschen mit Behinderungen, um hier auch ein höheres Verständnis natürlich auf der einen Seite zu haben, was tut sich denn da im menschlichen Körper und Sein, um dann auch entsprechend gut behandeln, betreuen und begleiten zu können, pflegen zu können. Eine Qualitätsleitlinie ist das Produkt dieser Auseinandersetzung. Und wir sehen, dass das natürlich in der Arbeit unserer Mitglieder schon auch eine enorme Herausforderung ist. Also das, was du jetzt hier gerade beschrieben hast, weil du das ja dann halt eben oft in so einer multiplen Situation hast, wo du dann betreuen, pflegen musst. Und das ist schon sehr herausfordernd. Ja. Ich komme jetzt weg. Wir wollen ja auch beim Glück bleiben. Wir haben heute schon einmal gesagt, ist Glück überhaupt messbar? Und es gibt so viele Fragestellungen, die bei der Vermessung von Glück de facto eben eine Rolle spielen. Und ein Faktor, der immer wiederum genannt wird und insofern passt schon auch zu den beiden vorher beleuchteten Fragen, ist die Gesundheit. Und die Frage ist, gibt es wirklich einen Zusammenhang zwischen Gesundheit und Glück?
Es gibt einen Zusammenhang zwischen Gesundheit und Glück.
Außer, ja, dass es Glück ist, wenn man gesund ist.
So ist es. Also erstens kann es ein großes Glück sein, dass man gesund ist. Ja, das ist schon richtig. Und in diesem Happiness-Index, in diesem Happiness-Index ist das schon ein Faktor. Aber im Individuellen ist es so, dass Menschen, die auch zum Teil wirklich schwer krank sind, sehr wohl glücklich sein können und das nicht so sehr der bestimmende Faktor ist. Interessanterweise ist es auch ein Faktor, das Gefühl der Lebenszufriedenheit nimmt mit den Jahren zu. Das ist am höchsten zwischen 60 und 75 statistisch gesehen. Das hat auch ein Stück weit damit zu tun, es hat mit vielen Komponenten zu tun, aber es hat auch ein Stück weit damit zu tun, dass man in dem Alter schon weiß, was einem gut tut und wie man damit umgehen kann oder dergleichen. Und außerdem hat man ein gewisses Kohärenzgefühl. Und das ist ja in unseren sozial gut abgesicherten Systemen, spielt das auch eine große Rolle. Aber jetzt auf deine Frage nochmal zurück. Eine direkte Wechselbeziehung, gesund ist gleich glücklich, gibt es nicht. Wobei jetzt glücklich sein und beispielsweise die Erkrankung Depression haben, das geht ja auch nicht ganz aus, während man depressiv ist. Aber Depressive, die sich wieder erfangen, können sehr wohl Glücksgefühle empfinden.
Die Frage, die sich stellt, ist, wenn man jetzt unser Leben hernimmt, noch dazu jetzt zum Beispiel wieder einmal in einem Lockdown. Ja, man geht so Tag für Tag durch den gleichen Trott und man ist ja doch immer auch auf der Suche nach dem Glück. Und um das Glück zu finden, müssen wir uns ja auch Fragen stellen und selbst Fragen stellen. Ja, sehr weitreichende Fragen. Wie stelle ich mir überhaupt vielleicht ein erfülltes Leben, ein reiches Leben, ein sinnvolles Leben vor? Diese Fragen Können wir uns die selber stellen oder, ich sage es jetzt provokant in die Richtung deines Berufsstands, brauchen wir zur Glücksfindung letztendlich einen Therapeuten in dieser modernen Gesellschaft?
Da ist meine klare Meinung, nein, das ist nicht der Fall. Wobei, das hat verschiedene Gründe, warum ich das jetzt sage. Es kann schon sein, dass Menschen zu ihrer persönlichen Glücksentwicklung oder zu einer glücklichen Entwicklung ihres Lebens Therapie brauchen. Keine Frage. Aber wir haben zeitweilig den Eindruck, dass für die Menschen, die krank sind, ein bisschen wenig überbleibt sozusagen. Für die Menschen, die wirklich relevant krank sind, relativ wenig Therapiemöglichkeit dann überbleibt. Das spielt schon eine Rolle, warum ich das so klar formuliere. Therapie ist etwas, was zuerst einmal Menschen haben sollen, die krank sind, zum Gesunden sozusagen.
Aber es ist doch schon eine sehr soziale Frage, nicht wahr? Ich denke mir, spätestens seit Woody Allen wissen wir, dass die soziale Lage von Menschen schon auch sie in die privilegierte Situation bringt, eben zum Beispiel der Frage nach dem persönlichen Glück mit ihrem Therapeuten nachzugehen.
Das ist richtig, ja. Wobei jetzt beim Woody Allen wird es insofern schwierig, er hat das ja selber irgendwo geschrieben und dergleichen. Es heißt, dass er eine chronische Anhedonie hätte oder wie immer. Aber zum einen gibt es natürlich diejenigen, die in einer sozial privilegierten Situation sind und dabei trotzdem nicht glücklich und auf der Suche nach einem Glück sind, das sie nicht kennen. Ja. Was jetzt nicht heißt, dass das nicht vielleicht doch auch ein therapeutischer Prozess sein kann, wenn sie krank sind. Aber die grundsätzliche Frage, braucht man jetzt eine Psychotherapie, um glücklich zu werden, die würde ich nicht mit Ja beantworten. Brauchen Menschen, die bestimmte psychische Erkrankungen haben, eine Psychotherapie und manchmal auch verschiedene andere Therapien, um sich aus diesen Erkrankungen in einen Zustand zu begeben, aus dem heraus sie glücklich werden können, das würde ich mit Ja beantworten.
Es gibt ja, ich weiß gar nicht, ist es Operette, glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Wie siehst du das als Psychiater?
Naja, einerseits kritisch, weil es natürlich sozusagen der Vorschub für die Verdrängung ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Verdrängung ist auch eine Leistung des Ichs. Nicht mehr verdrängen zu können, ist auch etwas sehr Belastendes. Hochgradig traumatisierte Menschen können das Ausmaß an dem, was sie da Missliches erlebt haben, zum Teil gar nicht mehr verdrängen. Und insofern sehe ich es ein bisschen ambivalent.
Apropos vergessen, in jeder unserer Folgen von Emotional Hashtag DWS haben wir uns auch dem Thema der Demenzerkrankten gewidmet, die ja doch einen großen Teil auch der zu pflegenden und betreuenden Personen ausmacht für unsere Mitgliedsorganisationen, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben darüber gesprochen, wie viel Angst da ist, wie auch stigmatisiert wird. Also jetzt auch die Frage nach dem Glück von demenzerkrankten Menschen, kann man das verstehen? Können wir etwas tun, um diese Menschen Glück empfinden zu lassen? Sind sie in der Lage, auch in solchen Phasen der Erkrankung noch Glück zu empfinden?
Demenzkranke sind für mich fraglos in der Lage, Glück zu empfinden. Ich habe etliche Demenzkranke kennengelernt, die solche Momente hatten und ihnen auch Ausdruck verliehen haben und die waren auch wahrnehmbar. Also es ist etwas, was auch wichtig ist, dass wir uns darauf einlassen, das wahrnehmen zu können. Es gibt natürlich auch das andere. Es gibt auch die anderen Gefühle, die Demenzkranke in reichlichem Ausmaß haben. Was können wir tun? Wir können, also soziale, das kommt stark aufs Demenzstadium an. Das wäre jetzt eine sehr, sehr, sehr ausführliche Antwort. Da muss ich wirklich versuchen, mich sehr kurz zu fassen. Es gibt jedenfalls je nach Demenzstadium noch leicht, mittel oder schwer spezifische und gut erprobte Zugangsmuster, die Menschen auch mit Demenz Freude erleben lassen. Ja? Und was jedenfalls für Demenzkranke wie für alle anderen Menschen gilt, ist, wir sind soziale Wesen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ein ganz wichtiger Faktor. Es ist wichtig, dass unsere Bedürfnisse nach sozialer Nähe sozusagen, ich weiß, dass das in Covid-Zeiten die große Schwierigkeit ist, Das ist natürlich enorm schwierig, ja? Aber das ist ein Faktor, den wir nicht außer Acht lassen sollen. Soweit soziale Nähe möglich ist, sollten wir es gestalten bei Demenzkranken. Und ein zweiter Faktor, den man jetzt im Zusammenhang mit Demenzpflege sagen, basale Stimulation und alle möglichen Dinge, die mit sozusagen Berührung zu tun haben. Berührung ist natürlich etwas, was bei uns Glücksgefühle mobilisieren kann. Ja. Das ist auch das ist jetzt um einiges schwieriger. Also letztlich geht es um die Gestaltung sicherer sozialer Situationen. Aber es geht auch um solche Dinge wie leicht demenzkranke Menschen demenzkranke Menschen, unterschiedliche Demenzschweregrades, haben bestimmte Vorlieben für bestimmtes Essen, haben bestimmte Vorlieben für bestimmte Getränke. Also wenn das nicht hochprozentiger Alkohol ist, und Alkohol gegenüber wäre ich da jetzt ein Stück weit wirklich kritisch, das muss ich schon sagen, aber alle möglichen anderen Getränke, man kann Menschen auch mit solchen Dingen eine Freude machen, tatsächlich eine Freude machen. Ja. Letztlich geht es darum, dass wir versuchen, uns auf die Lebenswelt dieser demenzkranken Menschen einzulassen und sozusagen in ihren Schuhen zu gehen, also validationswertig. Ja. Wenn uns das gelingt, und das gelingt vielen Pflegenden, dann gibt es tatsächlich eine Menge schöner Momente von und für Demenzkranke.
Vielleicht bei der Gelegenheit auch eine Information. Wir haben uns in den Krisenstäben schon vor mehreren Monaten eben auch entschieden, dass wir gerade für Demenzerkrankte eigene Quarantänequartiere zur Verfügung stellen wollen, um sie dort gut pflegen zu können und das soziale Empfinden, das soziale Leben, auch das Körperliche und das Emotionale jedenfalls gewährleisten zu können. Also das war, denke ich mir, ein ganz besonderer Schritt, der auch sehr beachtet worden ist, nicht nur in Österreich, auch international, dass da Wien wirklich so ein Angebot gesetzt hat, eben um auch in dieser Pandemie genau für diese Menschen mit diesen Erkrankungen ein gutes Angebot setzen zu können und hier einfach gut Sorge zu treffen, die auch weiter gut beraten, betreuen, zu pflegen. Ja.
Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Ich bin sehr froh, dass wir den gesetzt haben. Ich möchte es ausdrücklich betonen. Lass mich noch ein bisschen was ergänzen.
Ja, ja bitte. Das,
was für demenzkranke Menschen, aber in Wirklichkeit nicht nur für Demenzkranke, was auch für Seniorenheime, also für ältere Menschen generell, und die sind ja bei weitem nicht alle dement, gilt. Also es geht auch darum, Dinge zu finden, mit denen wir die Sinne dieser Menschen positiv berühren. Und dieses positiv Berühren der Sinne kann auch ein guter Duft sein. Das kann ein Wohlgeruch sein. Ja, oder auch etwas sehen, was erfreulich ist. Also wirklich die Sinne sozusagen nicht zu vergessen.
Ich hätte jetzt noch eine eher ausgedehntere Frage, aber sie würde noch einmal auch den Bogen zu meiner ersten Frage sozusagen zeichnen. Wir haben gesprochen über Freundschaft und über Partnerschaft und über Partizipation. Epikur, Philosophinnen und Philosophen, damals wahrscheinlich hauptsächlich Philosophen, haben sich ja sehr intensiv mit der Frage des Glücks auch auseinandergesetzt. Und Epikur hat die Meinung vertreten, dass Freundschaft glücklicher macht als Heirat und dass das politische Leben vermieden werden sollte. Er empfahl stattdessen, in kommunenartigen Gemeinschaften zu leben. Mittlerweile wissen wir, dass beide Ansätze nicht zum Glück führen. Dazu gibt es ja auch eine Studie von Claire Camp-Dash von der Ohio University, die sagt, dass verheiratete Menschen glücklicher sind als Singles, egal wie viele Freunde sie haben, weil auch das haben wir ja vorher besprochen bei dem Messen von Glück. Und dass es auch ganz, ganz wertvoll ist, wie politische Partizipation möglich gemacht wird, weil politische Partizipation steigert ja auch die grundsätzliche Zufriedenheit von Menschen. Das ist wiederum, glaube ich, ganz gut parallel zu schalten mit diesem Index. Wir sehen zum Beispiel im Bereich der Flüchtlingshilfe, dass die Partizipation von Menschen, die ohnehin schon oft sehr schwer traumatisiert sind, wichtig ist für ihren eigenen Integrationsprozess, aber auch für ihre Selbstbestimmtheit und damit auch für ein glücklicheres Leben hier in diesem Ankunftsland, in dieser Ankunftsstadt Wien. Da habe ich aber noch etwas dazu gefunden, nämlich, dass die Autoren Bucher und Meiring, die in dem Buch Psychologie des Glücks, ja, so eine Vielzahl von Glückseffekten beschrieben. Gesundheit, Flexibilität, Moralität, Lernfähigkeit, Offenheit, Empathie. Also der Bogen ist jetzt schon weit gespannt, das ist mir schon klar, aber sondern es gibt Effekte, die Glück eben befördern. Und mich stellt sich schon die Frage, ist es jetzt die Partnerschaft, ist es das soziale Umfeld, das du heute schon beschrieben hast, ist es schon auch so die Möglichkeit der Beteiligung, die ja wiederum auch die Möglichkeit der Selbstbestimmung gibt. Was würdest du denn sagen, sind so ganz wesentliche Glückseffekte, um eben Glück leben zu können?
Also ich glaube tatsächlich, dass das Erleben von inniger Beziehung ein ganz starker Faktor ist. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass sozusagen ein bewusstes oder das Bewusstwerden eines Glücksgefühls auch etwas ist, was voraussetzt, dass man das Gefühl hat, einer gewissen Selbstwirksamkeit oder was eigentlich Resilienz voraussetzt, ja, dann würde ich dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit, also da, ich kann etwas bewirken, und das ist, wäre da über, die Überleitung zu diesem politischen Aspekt. Ich meine, auf Epikur karieren muss ich sagen, bis zu einem gewissen Grad waren das ja Reaktionen dieser Philosophen auf katastrophale Umgebungssituationen, auf Kriege ohne Ende, auf ganz schwierige Situationen über längere Zeiträume. Jetzt zur heutigen Zeit zurück. Ja, Beziehung, das Gefühl der Selbstwirksamkeit und ich sage das nochmal auch der Kohärenz. Kohärenz heißt, dass ich, ist schwer übersetzbar, der Kohärenzbegriff nach Antonovs. Es ist ein Gefühl, dass ich mit mir und mit der Welt im Reinen bin, dass das passt, dass das okay ist, dass ich gut zurechtkomme, dass ich weiß, wie es ist oder ja, ist nicht nur so ein kognitives, das Gefühl einer guten Rhythmik, sage ich jetzt sozusagen, ja. Das halte ich schon auch für notwendig. Man kann nicht super Stress haben und gleichzeitig glücklich sein. Das geht sich nicht aus. Das ist, vor allem wenn es Düstres ist, ist das quasi nicht möglich. Ja? Also zu deiner Frage, diese Effekte, die Effekte sind zahlreiche, aber ich glaube schon, dass Beziehung, tiefe Beziehung zu einem Menschen, zu anderen Menschen und vielleicht auch im Besonderen zu einem Menschen, weil auch das, diese Möglichkeit der Synchronisation, man versteht einander sozusagen, man fühlt sich völlig verstanden, dass das wirklich ein wichtiger Faktor ist und Selbstwirksamkeit und Kohärenz, wenn ich, vielleicht habe ich ein bisschen einen Appetit auf diesen Begriff gemacht, des Kohärenzgefühls, ich hoffe es.
Wir haben uns ja eh schon überlegt, mit welchen Themen wir uns noch auseinandersetzen können, okay, in weiterer Folge. Wäre das vielleicht gleich eine Idee. Wir arbeiten, wie gesagt, in dem Bereich der Qualität ja an Qualitätsleitlinien, an Handlungsleitlinien und in unseren evidenzbasierten Handlungsleitlinien zum Thema Pflege und Betreuung. Auch dort haben wir uns natürlich mit Glück auseinandergesetzt und dort beschreiben wir Glück als einen Teil des emotionalen Wohlbefindens, als eine Dimension von Lebensqualität und damit natürlich als einen sehr hohen Wert für die Pflege und Betreuung. Jetzt zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen. Können Sie als Pflegende die zu Pflegenden auch glücklich machen?
Also fraglos ist es so, dass Sie in der Lage sind, sofern jetzt die Umgebungsfaktoren stimmen, das muss ich jetzt schon dazu sagen, ja, solange das hat natürlich damit zu tun, ob das in den Ressourcen und in den Strukturen und all möglichen Dingen auch okay ist. Ja. Aber Sie haben die Möglichkeit, die zu Betreuenden auch in positive Gefühlslagen zu bringen. Aber diese positiven Gefühlslagen wirken auch auf Sie selber zurück. Das wissen wir alle, das weiß jeder von uns, dass wenn man selber gut drauf ist, ist es auch leichter, andere Menschen in dieser Weise zu affizieren. Da sind wir dann wiederum bei den Spiegelneuronen. Ja? Das ist gar keine Frage. Ich habe mir ein bisschen gedacht, was wäre da ein einfaches sozusagen Modell? Ja? Und da gibt es den Urvater der sogenannten Positivpsychologie, den Martin Seligman. Und der hat ein 5-Punkte-Säulen-System oder 5 Säulen des Glücks formuliert. Und die Abkürzung dafür heißt PERMA. P steht für positive Emotionen, bemerken, zulassen, also positive Emotionen. E steht für Engagement, also sich für, das ist quasi das Gleiche wie das Erkennen der eigenen Stärken. Engagement sozusagen. Und das auch das Leben der eigenen Stärken. R wäre dann Beziehung, Relationship. M ist Meaning, also etwas tun, was einen Sinn, was einem einen Sinn gibt. Und das A am Schluss steht dann für Achievement, also sozusagen für das Erreichen von dem, was man da gerne geben möchte. Und mit vielem Geben ist es etwas, was auch einem selber viel gibt. Das ist so, ich glaube, dass es wichtig ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerade in all diesen Bereichen, dass sie das auch selber spüren können. Dass das, was sie geben, ihnen auch selber etwas gibt. Aber natürlich auch denen, die sie betreuen.
Was wiederum zur Folge hat, dass wir auch gut drauf schauen müssen, dass die Rahmenbedingungen so passen, dass eben in diesem Rahmen gearbeitet werden kann. Rudi Wagner hat uns in den Chat geschrieben, dass der Frankl gut dazu passt, nämlich was der Mensch wirklich will, ist letzten Endes nicht das Glücklichsein, sondern ein Grund zum Glücklichsein. Frankl, schön.
Gefällt mir gut. Frankl ist in all diesen Fragen des Menschseins eine ergiebige Quelle. Aber damit sind wir ja beim Sinn. Vielleicht war das auch der Assoziationsbogen für den Rudi Wagner, weil der Logos, der Sinn natürlich in der Logotherapie entscheidend ist. Und ja, so nach dem Motto, wer einen Sinn hat für etwas zu leben, der kann damit auch gut leben. Ja.
Abschließend noch einmal der Blick auf diese herausfordernde Zeit dieser Pandemie. Widersprechen sich aus deiner Sicht Krise und Glück?
Nicht grundsätzlich. Würd's nicht so sehen, dass das jetzt eine Zeit ist, in der man nicht Glücksgefühle empfinden kann. Es ist auch okay, wenn man sagt, dass es derzeit nicht gerade leichter ist. Weil verschiedene Elemente, die wichtig sind für unser Glücksempfinden, also beispielsweise sozialer Austausch, einfach wesentlich schwieriger ist. Und auch weil verschiedene Elemente wie Berührung eben. Berührung ist etwas, was in der Pflege von Schwerstkranken, schwerstpflegebedürftigen Menschen eine große Rolle spielt. Auch das ist einfach ein Stück weit schwieriger. Das soll uns aber nicht daran hindern, nicht einmal an einem Tag, wo das Wetter so gemein ist wie heute, ja, eins ist klar, nächste Woche wird das Wetter am Eckhäuser besser, das ist fraglos, ja. Das soll uns nicht daran hindern, die vielen kleinen Möglichkeiten für kleine Glücksgefühle zu entdecken und sie zu bemerken und sie auch zu spüren.
Das wäre jetzt, glaube ich, eine gute Gelegenheit, dich im Sinne von das Glück ist ein Vogel zu fragen, ob es jetzt noch etwas gibt, das wir heute nicht besprochen haben, wo du aber findest, dass es noch besprochen werden sollte.
Ich muss dir sagen, Sandra, ich habe mich tatsächlich für diese heutige Glücksveranstaltung sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Bin ja auch kein Glücksforscher. Ja, und habe bemerkt, dass das schon eine hochinteressante und wichtige Frage ist. Ja, und es ist eine Frage, die für uns alle eine wichtige Frage ist. Und es ist eine, also was macht mich glücklich oder woraus besteht mein individuelles Glück? Und ich finde, dass das heute eine sehr gute Abrundung ist, weil es ein spezifischer Bereich der Emotion ist, den wir da auch berührt haben und den wir da sozusagen abschließend und summarisch ein Stück weit berührt haben. Und es ist, glaube ich, gut ausgekommen, dass es legitim ist, dass es Emotionen gibt und dass wir darüber reden. Und dass wir in diesem darüber reden auch wieder mehr Kontakt zueinander haben. Das ist ja auch sozialer Austausch. Das ist der soziale Austausch, der uns jetzt möglich ist. relativ leicht möglich. Ich kann dich sehen, so auf diese Art und Weise. Ich kann dich hören und auch andere, oder ich höre, was der Rudi Wagner einbringt. Und ich habe da jetzt gar nichts zuzufügen, außer wirklich dem Aufruf, dass wir zum einen zum Beispiel einmal erkennen können, dass es ein Glück ist, dass es mittlerweile eine Impfung gibt. Und was ich an meinen Schluss, sozusagen meinen Schlusssatz stellen will, ist eigentlich wirklich der Aufruf an uns alle, dass wir diese Möglichkeiten, so wie wir sie jetzt eben haben, dass wir die nützen. Weil das bereichert mich. Ich hoffe, die anderen auch, aber das ist schön. Und es ist die Form des sozialen Austauschs, die wir jetzt haben können. Und wir werden in einigen Monaten wieder ganz andere Formen des sozialen Austauschs auch haben können. Ja. Hoffe ich sehr und glaube ich auch.
Schön. Das ist vielleicht auch eine sehr gute Perspektive für uns, dann dich wieder hier im Dachverband zu haben, sie alle hier im Dachverband zu haben, physisch und in einem anderen Austausch, der uns vielleicht glücklicher macht. Aber trotz allem nutzen wir jetzt diese Form, um miteinander in Verbindung zu sein, miteinander in Kontakt zu bleiben und uns auch untereinander weiter gut auszutauschen. Alles immer eben mit dem Blick darauf hin, dass wir dieses soziale Wien gut gestalten und dass viele Menschen in diesem Land, in dieser Stadt eben auch glücklich leben können. Wir haben das Glück ist ein Vogel gewählt, weil es in Wirklichkeit von der Perlenreihe der Titel ist für Wiener Lieder. Und ich schaue jetzt noch einmal auf dieses Lied, weil in der letzten Strophe wird denn da dann gesungen, das Glück ist ein Vogel, gar lieb, aber scheu, es lässt sich schwer fangen, aber fortgeflogen ist gleich. Denk auch an die anderen, sind Menschen wie du, dann spürst es im Herzen das Glück und die Ruhe. Und abschließen möchte ich aber an dieser Stelle mit Peter Turini, der einmal gesagt hat, nach dem Glück hat mich überhaupt noch niemand gefragt. Das ist die revolutionärste Frage, die es zwischen Menschen gibt und gleichzeitig ist es die am beharrlichsten ausgeklammerte Frage. Und insofern bin ich sehr froh darüber, danke Georg, dass wir diese Frage des Glücks aus unserer Serie Emotional Hashtag DWS nicht ausgeklammert haben. Und dass wir uns damit auseinandergesetzt haben, dass wir hingeschaut haben auf die großen Themen unserer Stadt, unserer Stadtgesellschaft, dass wir sie reflektiert haben und dass wir auch, glaube ich, viel alle miteinander gelernt haben. Und ich möchte mich bei dir nicht nur für die heutige Veranstaltung bedanken, sondern für diese ganze Reihe an Emotional Hashtag DWS. Ich finde es auch toll, dass wir es geschafft haben, einen Podcast daraus zu machen, damit man es auch noch nachhören kann, auch für diejenigen, die es vielleicht terminlich nicht geschafft haben oder die sich gedacht haben, ach, wie hat er das damals beantwortet? Das können wir jetzt auf jeden Fall auch zur Verfügung stellen. Ich möchte mich bei meinem Team bedanken, das für die Technik und für die Vorbereitung immer wiederum großartig gesorgt hat. Ich hoffe, die Reihe hat Ihnen so viel Spaß gemacht wie dem Georg und mir. Es war toll, es war emotional und es war eine gute Möglichkeit, als Dachverband Themen zu beleuchten, die eben unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Sozialwirtschaft Stärke geben sollen und auch ein Werkzeug in die Hand geben sollen, mit genau diesen Emotionen gut umgehen zu können, arbeiten zu können, etwas dazu zu erfahren. An dieser Stelle bleiben Sie gesund und zuversichtlich und heute natürlich auch besonders glücklich. Dankeschön, danke, dass Sie dabei waren. Ja, alles Gute, auf Wiedersehen.